Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Als im Oktober 2005 bekannt wurde, dass Daniel Craig der Nachfolger von Pierce Brosnan wird, da war sich die Presse einig. Sie waren entsetzt. Craig passt nicht in das Bond-Schema. Der Misserfolg sei vorprogrammiert. Der Kerl sei viel zu hässlich. Okay, das kann man jetzt sehen, wie man will. Und man hat ihm nicht zugetraut, dass er diese Rolle von James Bond ausfüllen könne. Die Presse hatte recht. Allerdings nicht, was den Erfolg anging. Da lagen sie völlig daneben. Die drei Filme, die er jetzt gemacht hat als Bond, waren erfolgreicher als alles, was je zuvor als Bond rauskam. Aber sie hatte recht, dass Daniel Craig nicht ins Schema von Bond passt. Gelöst wurde das dadurch, dass sich Bond verändert hat. Und zwar gewaltig. Daniel Craig stellt einen Bond dar, wie es ihn zuvor nie gegeben hat. James Bond kann schwach sein. Er ist verletzlich. Er reagiert nicht mehr, wie man es gewohnt ist, und von wegen, er rennt durch einen Kugelhagel und richtet sich die Fliege. Nein, er wird aggressiv und man merkt ihm an, dass er Probleme hat. Und Bond versagt. Wir bekommen eine emotionale Seite und Tiefe zu sehen, von der man bisher nichts wusste. Und mit Daniel Craig hat sich noch etwas verändert. Und das finde ich eigentlich das Faszinierendste überhaupt an dieser ganzen Bond-Thematik. Die Bond-Filme haben auf einmal eine inhaltliche Tiefe bekommen. Ich meine, wir haben in der letzten Kinoserie schon über ein Quantum Trost gepredigt. Für mich auch ein grandioser Film. Aber mit Skyfall haben sie nochmal einen draufgelegt. Skyfall ist für mich der außergewöhnlichste Bond-Film aller Zeiten. In diesem Skyfall spiegeln sich so viele Parallelen der Bibel wider, wie in keinem Film zuvor. Ich möchte heute mit dir in der nächsten halben Stunde vier Eckpfeiler des christlichen Glaubens durchgehen. Also vier solche ganz zentralen Dinge, die unseren Glauben ausmachen, und welche Probleme daraus entstehen. Der erste Punkt, der erste Eckpfeiler des christlichen Glaubens, die Entscheidung. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Aussage der Bibel in eine Richtung. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, wird das ewige Leben haben. In Johannes 17, Vers 3 geht es noch einen Schritt weiter. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist eine sehr krasse, eine polarisierende Aussage der Bibel. Das Problem ist, Christen machen aus allen möglichen Dingen, vor allem aus moralischen Dingen, machen sie so Schwarz-Weiß-Situationen. Entweder oder. Und ich glaube, in moralischen Themen ist das oft ein Problem. Aber an der Stelle ist es richtig. Es gibt da keine Mitte. Die Bibel sagt, es gibt ein gerettet und es gibt ein verloren. Und kein dazwischen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie den wahren Gott und Jesus erkennen. Und das ist eigentlich was ganz, ganz Spannendes an der Stelle. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche philosophischen Wahrheiten bejahen. Das ist nicht der Punkt, worauf das abzielt. Erkennen, dieses Wort in der Bibel, finden wir ganz am Anfang 1. Mose, wenn es heißt, und Adam erkannte Eva. Und es kommt später nochmal, und Abraham erkannte seine Frau und die Magd. Erkennen ist das Wort für Geschlechtsverkehr. Und in Johannes 17, Vers 3 heißt es nichts anderes, als das ist das wahre, ewige Leben, dass wir in die intimste Beziehung, die möglich ist, mit Gott dem Vater und Jesus dem Sohn eintreten. Dass wir uns auf eine persönliche Beziehung, eine Vereinigung mit diesem Gott einlassen. Und an diese Frage verknüpft die Bibel unsere Errettung. Sie sagt, wer diesen Schritt tut, wer in diese Beziehung, in diese intime, persönliche Beziehung mit diesem Gott, mit diesem Jesus eintritt, der ist gerettet. Wer es nicht tut, ist verloren. Und das Problem an dieser Sache ist, es verlangt eine Entscheidung. Das ist nichts, wo du sagen kannst, das lasse ich jetzt mal laufen. Das wird irgendwie von alleine kommen. Es verlangt eine Entscheidung, es verlangt eine Positionierung. Und die Sache mit den Entscheidungen, die ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ich wechsle nur das Abteil.
Was ist da los? Berichten Sie.
Das ist ein wenig kompliziert, Ma'am.
007 setzt die Verfolgung fort.
Position ändern.
Negativ, keine Zeit mehr.
Schießen Sie.
Ich sagte, schießen Sie.
Ich kann nicht, ich könnte Bond treffen.
Schießen Sie, verdammt nochmal.
Agent getroffen.
Skyfall greift eine zutiefst menschliche Reaktion auf. Wir schieben die Entscheidung bis zum letzten Punkt, wo es nicht mehr geht. Wo nichts mehr anders übrig bleibt, als jetzt zu entscheiden. Aber eine Entscheidung unter Druck zu treffen, beinhaltet eine große Gefahr. Zweifel sind vorprogrammiert. Jesus fordert eine Entscheidung von uns. Und ich glaube, es ist wirklich so. Wir müssen uns positionieren. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und manchmal ist es so, dass dein Umfeld, das Menschen, das andere Christen, das Prediger, wer auch immer, erzeugen eine Situation. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Entscheide dich jetzt für Jesus. Jetzt, hier, sofort, weil du weißt nicht, wie lange dir noch bleibt. Könnte sein, du gehst zur Tür raus, dir passiert ein Unfall, du stirbst und dann ist es zu spät. Ja, so ganz falsch, komplett falsch ist das nicht. Das kann wirklich so sein. Schließlich weiß keiner von uns, wie lang das Stück bis zum Tunnel noch ist, wie lang wir noch zu leben haben. Eins ist sicher, wir werden alle miteinander irgendwann sterben. Und wir haben keine Ahnung, wie viel Zeit uns dazwischen noch bleibt. Soweit ist das schon wahr, die Aussage. Aber das Problem ist, wenn du daraus eine Entscheidung für Jesus triffst, dann ist es eine Entscheidung unter Druck. Und diese Entscheidung muss nicht falsch sein. Aber Entscheidungen unter Druck führen ganz oft später zu Zweifeln. Der zweite Eckpfeiler unseres christlichen Glaubens, die Berufung. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Das ist wieder so eine absolute Aussage, die Jesus macht. Wer sich bekennt vor den Menschen, also wer vor die Menschen hinsteht und sagt, ich gehöre zu Jesus, ich stehe in so einer Beziehung mit ihm, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, ich glaube, dass er für meine Schuld bezahlt hat. Wer das tut, so sagt Jesus, zu dem werde ich mich auch bekennen. Du bist dazu berufen und beauftragt, dich vor den Menschen zu Jesus zu bekennen. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In meiner Jugend, da gab es einen Freund von mir und der war ein echter Freak. So. Bei jeder Party immer von Jesus erzählt. Und ich fand das so tierisch nervig. Ich fand das schräg einfach. Aber im Laufe meines Lebens habe ich eine Sache kapiert. Dass wir rausgehen, dass wir von Jesus erzählen, das tun wir nicht, weil wir gerade Bock drauf haben. Das tun wir nicht, weil uns nichts Besseres einfällt. Das tun wir, weil Jesus uns dazu beauftragt hat. Er hat uns gesandt, er hat uns berufen, in die Welt zu gehen und über ihn zu reden. Und konkret, wie das aussehen soll, sagt er in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, geh in die Welt, verkündige Jesus Christus. Und wenn es sein muss, dann gebrauch Worte dazu. Jesus hat dich gesandt. So, jetzt haben wir eine Ausgangssituation. Jesus hat zu dir Ja gesagt, du hast zu Jesus Ja gesagt, du hast eine Entscheidung getroffen, du bist in einer Beziehung mit ihm, du bist gerettet. Wow. Das war aber noch nicht alles. Damit ist nicht Schluss. Jesus hat dich dazu berufen, dass du mit ihm zusammen an seinem Reich arbeiten sollst. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Reich Gottes auf dieser Erde auszurufen und aufzubauen. Und du sollst ein Teil davon sein. Das Problem ist, dass viele Menschen meinen, bevor sie das tun könnten, bevor sie aktiv am Reich Gottes bauen könnten, müssten sie erstmal einen Aufnahmetest machen. So wie Bond.
Wir wollten die Computernachricht zurückverfolgen, aber sie besaß einen asymmetrischen Sicherheitsalgorithmus, der das Signal über die ganze Welt durch 1000 verschiedene Server gejagt hat. Und mit dem Zugriff auf Ems Codes ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die Liste entschlüsselt haben. Die Abteilung Q analysiert das Bild, hat aber noch nichts. Am wahrscheinlichsten wäre, dass es jemand aus ihrer Vergangenheit ist. Vielleicht als sie Hongkong geleitet hat. Sie kann sich keinen Reim darauf machen.
Was glauben Sie?
Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, wer die Liste gestohlen hat. Oder was sie damit vorhaben. Wir können das auch später besprechen.
Wissen Sie was? Wieso nicht?
Thank you. Ich sehe mir gerade Bonds Testergebnisse an. Sie haben wohl bestanden, um Haaresbreite. Sie sind wieder im aktiven Dienst.
Ich gratuliere.
Danke. Ich warte draußen.
007. Sie sind doch bereit.
Ja, Ma'am. Ich wusste nicht, dass Bond bestanden hat.
Hat er auch nicht.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jesus entscheidet sich, mit dir gemeinsam sein Reich aufzubauen. Er hat dich ausgesucht, obwohl du wahrscheinlich bei den allermeisten Prüfungskriterien, die er so hat, gnadenlos durchfallen würdest. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Ich glaube, dass es im christlichen Glauben ein paar Schlüsselstellen gibt, die uns massiv Probleme machen. Ja, es stimmt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja, das stimmt, wir brauchen dieses Ja zu Jesus und das ist ein aktives Ja. Aber der Knackpunkt ist, nicht wir haben ihn ausgewählt. Er hat sich für dich entschieden. Und nicht aus den Gründen, die vor Augen sind, sondern weil er in dein Herz gesehen hat und weil er dich liebt. Der dritte Eckpfeiler unseres Glaubens wird teilweise verschwiegen, man redet nicht so gerne darüber, das ist die Versuchung. Du bist gerettet, du folgst Jesus, du bekennst dich zu ihm. Jetzt müsste doch eigentlich alles glatt laufen. Es ist so ein US-amerikanisches Evangelium müsste jetzt beginnen. From glory to glory, from blessing to blessing. Yeah, come on! Mit Jesus das geilste Leben überhaupt. Hey, du musst nur noch auf Wolke 7 schweben. Nicht so wirklich, oder? Ist irgendwie auch mit Jesus unterwegs, ist es schwierig? Ist es anstrengend? Du hast manchmal das Gefühl, dein Leben ist eigentlich ein einziger Kampf. Ein Kampf, wo du vielleicht gar keinen Gegner siehst, aber du hast das Gefühl, so von Montag bis Sonntag mit ein paar wenigen Situationen dazwischen, ist dein Leben ein anstrengender Kampf. Und du liegst gar nicht so falsch mit den Gefühlen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich höre manchmal von Christen die abstrusesten Aussagen über ihren Glauben. Sie sagen, weißt du Gott? Na klar, glaube ich an Gott. Jesus, ja, glaube ich. Hey, habe ich angenommen, bin unterwegs mit ihm. Aber der Teufel, oh komm, das ist nicht dein Ernst, oder? Den gibt's doch gar nicht. Ich glaube, einer der Eckpfeiler unseres Glaubens ist es, dass wir die Realität des Teufels kapieren. Der Teufel ist real. Und er möchte mit allen Mitteln verhindern, dass du für und mit Jesus unterwegs bist.
Ich treffe meine eigenen Entscheidungen.
Das denken sie. Darin ist sie genial.
Sektion H. Habe ich recht, Hongkong?
86 bis 97. Damals war ich Ihr Liebling. Und Sie sind lange nicht so gut, wie ich es war. Das sage ich Ihnen. Sehen Sie sich an. Sie werden nur noch zusammengehalten von Ihren Tabletten und Alkohol.
Meine erbärmliche Vaterlandsliebe nicht zu vergessen.
Sie hängen stur an Ihrem Glauben an diese alte Frau. Dabei werden Sie nur belogen von ihr.
Sie hat mich nie belogen.
Nein?
Nein.
Wie hoch war das Ergebnis bei Ihrem Schießtest?
70.
40. Hat sie gesagt, der Psychologe hält sie für einsatzfähig?
Ja.
Nein. Nein. Medizinischer Test durchgefallen, körperlicher Test durchgefallen, psychologischer Test, Hinweise auf Alkohol- und Drogenmissbrauch. Uff. Pathologische Ablehnung von Autoritäten aufgrund eines ungelösten Kindheitstraumas. Testperson erhält keine Freigabe zum Außeneinsatz. Sofortige Freistellung von allen Aufgaben wird angeraten. Was ist das sonst, wenn nicht Verrat? Sie hetzt sie auf mich, obwohl sie weiß, dass sie nicht bereit sind und dass sie wahrscheinlich sterben. Mami war sehr böse. England. Ja. Das Empire. MI6. Sie leben auch in einer Ruine. Sie wissen es nur noch nicht. Hier gibt es wenigstens keine Alte, die Befehle gibt, oder kleine Spielzeuge von den Idioten aus Abteilung Q. Sie könnten sich ihre eigenen Geheimmissionen suchen, so wie ich. Egal welche. Egal welche. Destabilisierung eines Großkonzerns durch Aktienmanipulation. Pupp, ein Klacks. Unterbrechung des Signals eines Spionagesatelliten über Kabul. Erledigt. Wahlfälschung in Uganda. Alles geht an den Höchstbietenden.
Oder eine Gasexplosion in London.
Ein Mausklick genügt.
Tja, jeder braucht ein Hobby.
Was ist das Ihre?
Auferstehung.
Der Teufel spricht in dein Leben, meistens in Form von Gedanken, manchmal in Form von Worten, die andere aussprechen. Aber es wird klar in deinem Kopf, was er dir sagen möchte. Als erstes lockt er dich mit deiner angeblichen Freiheit. Wenn du doch endlich diesen Glauben an diesen Alten aufgeben würdest, dann gäbe es niemand mehr, der in deinem Leben rumkommandiert. Auf einmal wäre alles frei. Du könntest tun und lassen, was du willst. Klingt verlockend. Ich glaube, eines der schwierigsten Dinge, die wir im Umgang mit dem Teufel erleben, ist, dass der Teufel Wahrheiten benutzt, um in dein Leben zu sprechen. Das, was er hier anspricht, das stimmt. Die Ergebnisse seines Testes sind komplett richtig. Und kennst du das vielleicht auch in deinem Leben, dass er dich mit deinem Aufnahmetest konfrontiert? Was? Du willst ein Christ sein? Du, ein Nachfolger von Jesus? Du möchtest allen Ernstes diesen Jesus in dieser Welt heute verkörpern? Du bist doch eine Witzfigur. Der Teufel benutzt Wahrheiten. Er sagt, schau dir diesen starken Jesus an. Du bist doch schwach. Und das stimmt. Damit hat er recht. Die Frage ist, was hast du dem entgegenzusetzen? Im 2. Korinther heißt es, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Die Frage ist, auf welcher Basis folgst du Jesus nach? Bist du überzeugt, dass dein Aufnahmetest so der Hammer war? Bist du überzeugt davon, dass du ja so ein geiler Hecht bist? Jesus kann ja gar nicht anders, als mit dir unterwegs zu sein. Bist du noch so stolz, dass du sagst, aus meiner Kraft heraus werde ich schaffen? Weil ich lese so und so oft in der Bibel, ich mache dies und das, ich pack das, ich hab's drauf. Ich glaube, eines der schwierigsten Dinge und der problematischsten Dinge an uns Christen ist, dass wir der Meinung sind, wir müssen die Dinge immer aus eigener Kraft bewältigen. Dabei liegt das Geheimnis wo ganz anders.
Was wollen Sie jetzt machen? Mich zu ihr zurückschleifen? Ganz allein?
Wer sagt, ich wäre allein? Das Neueste aus Abteilung Q nennt sich Sender.
Wir haben die Möglichkeit zu senden. Wir können im Gebet alles vor Gott tragen. Wir können die Dinge, wo wir schwach sind, wo wir konfrontiert sind in diesem Kampf mit dem Bösen, können wir im Gebet vor Gott tragen. Wir sind nicht allein. Nie. Die vierte Säule unseres Glaubens, denke ich, ist dranbleiben. Es gibt viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, du, ich habe das Gefühl, Jesus hat mich beauftragt. Er hat mich berufen, er hat mich in eine Aufgabe hineingestellt. Cool, super, finde ich spitzenmäßig. Und es gibt viele Leute, die starten dann auch in dieser Aufgabe. Aber dann kommt ein Punkt, da wird es schwierig. Da gibt es Konflikte, da gibt es Streitigkeiten, da wird es anstrengend oder, das Schlimmste in unserer Gesellschaft, es wird langweilig. Also unsere Gesellschaft erklärt uns, dein Leben darf alles sein, nur nicht langweilig. Also wenn es langweilig wird, dann läuft was schief, dann musst du was verändern. Und so kommen die Leute zu mir nach irgendeiner Zeit X und sagen, Mike, ich glaube, ich muss wieder aufhören. Ich glaube, ich muss den Dienst abgeben, ich bin fertig damit. Es ist langweilig, es ist schwierig, es ist anstrengend, ich bin durch. Ich glaube, dass einer der Punkte in unserem Leben ist, dass wir dranbleiben sollen, dass wir durchhalten sollen. Schwierig wird es, wenn sogar dein Umfeld anfängt, dir Ratschläge zum Aufhören zu geben.
Als ob man zum Rektor zitiert wird.
Er ist der neue Vorsitzende, reine Formalität.
Reine Zeitverschwendung, so nenne ich das.
Ich bedauere, dass unsere erste Begegnung ein solch heikles Thema zum Anlass hat. Aber ich werde ganz offen zu Ihnen sein.
Das würde ich begrüßen.
Der Premierminister macht sich Sorgen.
Sagen Sie ihm, meine Mitarbeiter gehen jeder möglichen Spur nach.
Haben Sie auch einen Abzug der Agenten erwogen?
Ich erwäge immer alle Möglichkeiten.
Verzeihen Sie, das klingt, als würden Sie ausweichen.
Verzeihen Sie, warum bin ich hier?
Vor 3 Monaten haben Sie die Festplatte verloren, auf der die Identitäten von beinahe allen NATO-Agenten, die weltweit in Terrororganisationen eingeschleust wurden, gespeichert sind. Eine Liste, die in den Augen unserer Verbündeten nicht existiert. Also verzeihen Sie mir. Ich denke, Sie wissen, warum Sie hier sind.
Nennen wir es behördliche Aufsicht?
Nein, wir nennen es Ruhestandsplanung. Ihr Land zollt Ihnen und Ihrer langjährigen Arbeit allerhöchsten Respekt. Und sobald Sie Ihren Abschied genommen haben, wird man Sie mit ritterlichen Ehren in den Adelstand erheben. Meinen Glückwunsch.
Sie feuern mich?
Nein, Ma'am, ich bin hier, um die Übergangsphase bis zu Ihrem freiwilligen Rücktritt in 2 Monaten zu überwachen. Über Ihren Nachfolger muss noch entschieden werden, daher bitten
wir Sie... Ich bin kein Idiot, Mallory. Ich weiß, ich kann das nicht ewig machen. Aber ich gehe nicht, solange die Situation schlimmer ist als bei meinem Antritt.
Sie hatten viel Erfolg. Sie sollten in Würde abtreten.
Ich pfeife auf die Würde. Ich gehe, wenn die Arbeit getan ist.
Sicher gibt es Momente, in denen wir zu neuen Dingen berufen werden. Und wo es dran ist, etwas loszulassen. Aber ich glaube, vorzeitiges Aufhören, unerledigt Dinge einfach liegen lassen, ist kein göttliches Prinzip. Wir brauchen ein positives Umfeld. Wir brauchen Menschen, die uns motivieren, dran zu bleiben und durchzuhalten. Für mich eine sensationelle Bibelstelle von einem unbekannten Autor in dem Brief an die Hebräer. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren.
Also 007, es gibt viel zu tun. Bereit, die Arbeit wieder aufzunehmen?
Mit Vergnügen, M. Mit Vergnügen.
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.